Oh Jesus, wir danken dir, dass du die Freiheit geschenkt hast. Und Freiheit ist hier in diesem Raum, weil du, Geist Gottes, da bist. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und Jesus, wir beten dich an als den erhöhten Christus, der nicht im Grabe geblieben ist, sondern auferstanden ist, der zu Rechten des Vaters sitzt, der Mittler ist zwischen Gott und uns, der uns sieht in unserem Leben, gerade hier und jetzt, mit all dem, was wir mitgebracht haben an diesem Morgen. Siehst du uns, Jesus? Und du rufst Freiheit. Das sprichst du aus, Gott, an diesem Morgen. Freiheit. Freiheit von unserer Last, Freiheit von all dem, was wir mitgebracht haben an diesem Morgen. Danke, Jesus, dass in dir Freiheit erlebbar ist, greifbar ist, spürbar ist. Dass es nicht irgendwie ein Begriff ist, der weit weg ist, sondern Gott in dir ist es. Und ich bete, dass du mit deinem Geist diesen Morgen so viel Freiheit ausgießt wie nie zuvor. Wir lieben dich, wir stehen hier als Gemeinde, weil wir dich lieben, weil wir dich anbeten, weil du dich hingegeben hast, weil du die Kraft hast, unser Leben zu berühren, alles umzukrempeln, Wege zu bereiten, Wege zu ebnen, uns aus der Gefangenschaft rauszuholen, aus Sucht rauszuholen, aus Gedankenfestungen, die uns einengen, rauszuholen. Gott, all das ist in dir, du bist fähig, du hast die Kraft, die Power, die Macht an diesem Morgen. Und an diesem Gott glauben wir und diesem Gott vertrauen wir, dass du auch jetzt durch dein Wort sprichst, das lebendig ist, aktuell ist, unser Leben hineinsprechen darf und soll. Und ich bete, Gott, dass wir heute einmal mehr uns hineinlehnen, dass wir einmal mehr unser Herz weit machen für die Wahrheiten, die in deinem Wort stehen, dass wir einmal mehr uns öffnen, Gott, für dich, für die Freiheit, die du gibst. Und als Gemeinde sagen wir gemeinsam Amen, Amen. Vielen Dank, Lobpreisteam. Dürft euch gerne setzen. Ich möchte mit einer Geschichte starten. Der Evangelist Irino D'Apuzzo war längere Zeit im KZ. Er litt furchtbar unter Hunger und Krankheit. An Weihnachten 1943 ließ ihn der Kommandant des KZ zu sich rufen. D'Apuzzo musste hungernd zusehen, wie der KZ-Leiter üppig speiste und noch die Kuchen aß, die D'Apuzzos Frau ihrem Mann geschickt hatte. Hass war die naheliegende Antwort. D'Apuzzo betete gegen den Hass an, er bat um Liebe und konnte so den Hass überwinden. Nach dem Krieg fand er den Kommandanten nach langem Suchen. D'Apuzzo berichtet, ich sagte zu ihm, ich bin Nummer 17.531. Erinnern Sie sich an Weihnachten 1943? Da bekam er plötzlich Angst. Sind Sie gekommen, um sich an mir zu rächen? Ja, bestätigte ich und öffnete ein großes Paket. Ein herrlicher Kuchen kam zum Vorschein. Ich bat seine Frau, Kaffee zu kochen. Dann aßen wir schweigend den Kuchen und tranken Kaffee. Der Kommandant begann zu weinen und mich um Verzeihung zu bitten. Ich erzählte ihm, dass ich ihm um Christi willen vergeben hätte. Es ist eine wahre Geschichte. Und wenn ich solche Geschichten lese und höre, dann denke ich so, was treibt einen Menschen an, so ein Unrecht zu vergeben? Wie passiert das, dass Menschen fähig sind, so etwas zu vergeben und Vergebung auszusprechen? Ja, wir sind in der Predigtreihe Freiheit und Nico hat letzte Woche echt eine herausragende Predigt gehalten über unsere Gedankenwelt und bezogen auf Freiheit. Und ich würde es empfehlen, dass du sie nachschaust, wenn du es noch nicht gemacht hast. Aber unser bisheriges Leben ist nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Wir sind geprägt von äußeren Faktoren, die negativ oder positiv sein können. Wir sind geprägt von dem, was wir erleben in unserem Leben. Und wir können vor allem auch durch negative Erfahrungen oder Glaubenssätze, Prägungen in uns Verhaltensweisen, Denkmuster, Gewohnheiten entwickeln, die unsere Freiheit, die wir ja in Christus haben dürfen, rauben. Ja, ich würde sagen, manchmal können sich in unserem Leben so kleine Freiheitsräuber einschleichen. Freiheitsräuber, die sich einschleichen und sich auch vielleicht bequem machen in unserem Leben. Die uns die Freiheit rauben, die Gott uns schenken möchte. Aber das ist nicht Gottes Plan. Ja, Gottes Plan ist, dass du ein erfülltes und befreites Leben lebst. Das ist sein Plan auch heute Morgen für dich an diesem Punkt, ja, wo du gerade hier sitzt und zuhörst oder auch zu Hause. Gottes Wunsch ist, dass du ein erfülltes und befreites Leben erlebst, was nur er schenken kann. Deswegen machen wir die Predigtreihe. Ja? Freiheit. Freiheit ruft. Und heute geht es um Vergebung. Und vielleicht kennst du das Zitat von C.S. Lewis. Jeder hält Vergebung für eine schöne Idee, bis er etwas zu vergeben hat. Ja, das ist wahr. Ja? Wir haben alle bestimmt Berührungspunkte mit dem Thema Vergebung und wir haben wahrscheinlich Situationen erlebt, die eher harmlos waren oder die vielleicht auch sehr extrem waren, sehr schmerzhaft waren. Ja, Freunde, denen wir vertrauten, die uns im Stich gelassen haben, Menschen, die unsere Unterlegenheit ausnutzten und vielleicht auch quälten, Erwachsene, die ihre Lust oder auch ihren Frust an Kinder ausließen, Partner, denen wir nicht mehr gut genug waren und die sich uns einfach sitzen ließen und uns betrogen haben. Also verschiedene Situationen sind im Leben möglich. Und ich behaupte mal, dass du heute hier bist und du hast Berührungspunkte mit dem Thema Vergebung. Auf welcher Seite du auch immer stehst, ob du auf der Opferseite stehst, ob der Täterseite stehst. Aber jeder von uns hat bestimmt Berührungspunkte und Situationen im Leben erlebt. Oder vielleicht steckst du auch gerade in einer drin. Und dann ist das alles nicht mehr theoretisch, ja, wenn sowas passiert. Dann sind es tiefe und nachhaltige persönliche Verletzungen, wenn wir solchen Situationen ausgesetzt sind. Dann ist das nicht nur so, okay, ja, es ist so Theorie, Vergebung ist schön, dann auf einmal merken wir, das trifft unser Leben, unser Herz und wir wissen nicht, wie sollen wir damit umgehen, wenn sowas passiert. Und aus der Verletzung kriecht so eine Wut in uns. Ja, und da kommt Hass vielleicht und da kommt auch der Wunsch, das irgendjemand heimzuzahlen, der Person das heimzuzahlen, die schuldig geworden ist an uns. Und wir möchten, dass diese Person auch so leidet wie wir. Wir möchten, dass diese Person auch am Boden ist, dass sie sich auch so fühlt. Und das wühlt es in uns auf und lässt uns auch nicht mehr los. Und wir denken an Dinge wie Rache, Vergeltung, Heimzahlung, Genugtuung, Revanche, Auge um Auge, Zahn um Zahn. So, das sind vielleicht Dinge, die der Mensch dann in sich verarbeitet, solche Gedanken. In der Psychologie ist das Thema Vergebung auch nicht fremd, das ist auch einen hohen Stellenwert. Ich möchte auch aus einem Interview vorlesen mit der Diplompsychologin Dr. Wolf und sie sagt, wenn wir einem anderen Menschen oder uns selbst vergeben, kehrt innerer Frieden ein und wir können wieder in der Gegenwart leben. Nichts zu vergeben ist wie eine unerledigte wichtige Aufgabe, die unsere Aufmerksamkeit immer wieder auf sich zieht. In Gedanken beschäftigen wir uns immer mit der Person, der wir etwas nicht verzeihen können. Unser Körper ist dadurch in einem permanenten Alarmzustand. Körperliche Folgen reichen von Erschöpfung über Muskelverspannung bis hin zu Herz, Kreislauf, Magen-Darm und Schlafstörung. Das heißt, nicht nur der religiöse Aspekt, ja, man verbindet Vergebung oft mit dem religiösen, mit dem christlichen Glauben, sondern auch selbst in der Psychologie, auch in der Wissenschaft ist es angekommen. Es ist klar, dass Vergebung eine Kraft hat. Und im Herzen des Christentums steht der Glaube, dass Vergebung möglich ist. Dafür sind wir Christen bekannt oder sollten wir Christen bekannt sein. Auch wenn natürlich die Taten von Menschen bedeutungsvoll sind und nicht alles irgendwie egal ist und wir vergeben sollen, sondern es ist natürlich auch entscheidend, dass wir gute Taten tun und dass wir nicht einfach nur irgendwas machen. Aber das Herzstück vom Christentum ist Vergebung. Und lass uns da mal reingehen, weil die Bibel hat ja ganz, ganz viele Stellen zu diesem Punkt, zu diesem Thema Vergebung. Zum Beispiel, die Sonne soll nicht über eurem Zorn untergehen. Vergelte nicht Böses mit Bösem, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Oder genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt ihr auch einander vergeben. Das heißt, wir lesen das Wort Gottes und wir erkennen in dem Wort Gottes einen Anspruch Gottes an uns. Es ist nicht so, dass Gott sagt, okay, es wäre schön, wenn ihr mal vergeben würdet, irgendwann mal, ein Zeitpunkt, es ist eine Option in deinem Leben zu vergeben. Nein, Gott hat einen ganz klaren Anspruch an uns und man kann es auch sagen, einen starken Wunsch, einen Willen für uns, dass wir vergeben. Und es fällt mir gar nicht so leicht, das zu sagen, aber wenn ich das Wort Gottes lese und heute hier predige, ich kann das nicht anders sagen, als dass Gottes Anspruch ist, dass wir einander vergeben. Und dass wir vergebungsbereit sind und dass wir, auch das mal charismatischer ausdrücken, dass wir einen Geist der Vergebung innehaben. Dass wir unser Leben leben, immer mit der Vergebungsbereitschaft zu meinem Nächsten, zu dem, der auch an mir schuldig geworden ist. So, Gott hat einen Anspruch und starken Wunsch an uns, dass wir vergebungsbereit sind, weil er um die Kraft der Vergebung weiß. Er weiß ganz genau, was dahinter steckt. Und Gottes Wille ist immer vollkommen gut. Und weil sein Wille vollkommen gut ist, ist es auch gut für mich. So, manchmal denken wir, Gottes Wille, ja, es liegt bei ihm, Gottes Wille ist vollkommen gut. Aber eigentlich, weil Gottes Wille vollkommen gut ist, ist es auch gut für uns, automatisch. Weil alles das, was Gott spricht, ist immer gut zu uns. Es ist immer aufbauend, es ist immer ermutigend, es ist immer heilend. Und deswegen ist das, was er auch hier an Anspruch hat an uns, dass wir vergeben sollen, gut für uns, weil er weiß, was gut für unser Leben ist. Gott wünscht mir das Beste, er will für mich das Beste, weil er es liebt, mich und dich in Freiheit zu sehen. Er liebt es, wenn wir als seine Kinder diese Freiheit erleben und darin auch leben und nicht uns durch andere Dinge, durch Dinge wie Unvergebenheit zurückhalten, uns eingrenzen in unserem Denken und unserem Leben und da sich etwas Negatives in unserem Leben ausbreitet. Und wieso forderte er mich so dazu auf, anderen zu vergeben und auf Vergeltung zu verzichten? Ja? Will Gott, dass ich noch zu diesem Schmerz, den ich sowieso schon erfahren habe, noch leide und sage, ach, das macht überhaupt nichts, das hat mich auf die rechte Wange geschlagen, hier ist meine linke und so weiter. So, ist das so dieses Denken von Gott, ah komm, zum Schmerz packe ich nochmal Vergebung drauf, ja, du hast gerade einen Schmerz, aber es ist nicht so schlimm, vergib doch einfach. Nein, Gott hasst Unrecht, Gott hasst es, wenn Unrecht passiert und Gott will nicht, dass Unrecht geschieht an uns, an mir, an dir. Er will das nicht. Und doch, weil er Schöpfer ist, weiß er, was gut ist für dich und für mich. Weil er Schöpfer ist, weiß er, wie wir Menschen ticken, wie wir gestrickt sind, wie unser Denken funktioniert und was uns frei macht. Und deswegen weiß er auch, dass ich mit meinem Groll, mit meinem Hass und meiner Unvergebenheit am meisten mir selbst schade und auf eine gewisse Weise in diesem Empfinden gefangen bin. Also, dass Vergebung Anstöße zur Freiheit ist, ist ganz klar Gottes Idee, Gottes Gedanke, Gottes Wunsch und Gottes Anspruch an uns. Ich möchte das nochmal mit einer Bibelstelle verdeutlichen. Und zwar haben wir das Vaterunser und das beten wir eigentlich, wenn wir gläubig sind, relativ häufig. Und es ist eigentlich sehr spannend zu sehen, dass Jesus in diesem Gebet genau das reinpackt, dass wir unseren Schuldigern vergeben sollen. Ich möchte es gerne nochmal vorlesen und aus Matthäus 6, 9 bis 15. Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dann geht's weiter. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist mal ein sehr, sehr heftiges Wort oder sind zwei heftige Verse, wie ich finde. Absolut klar, aber teilweise auch schwer zu schlucken. So, die ersten drei Bitten in diesem Vaterunser stehen unabhängig voneinander und die letzten drei sind im Urtext mit einem und verbunden. Und dieses und, ja, und vergib uns unsere Schuld und führe uns nicht in Versuchung. Das heißt, das Ausdrücken, dass das Brot, was Gott uns täglich geben soll, dass es gut ist, aber für ein Leben vor ihm, für ein Leben im Alltag mit ihm, ist auch Vergebung notwendig. Ich finde es spannend, dass Gott das verknüpft mit einem täglichen Brot. Er sagt, Gott, schenk uns das tägliche Brot und lasst uns vergeben. Lasst uns Vergebung empfangen, aber auch vergeben. Als wenn das quasi essentiell ist für unser Leben. Also wenn es wesentlich ist für unser Leben, dass wir vergebungsbereit sind, dass wir einen Geist der Vergebung haben, anderen Menschen gegenüber. Also nicht irgendwo mal ein Vers in der Bibel, mal kommt es vor, vergebt, ne? Sondern im Vater unser, essentiell für unser Leben. Unser Atem soll davon bestimmt sein, dass wir vergeben. Ich finde das heftig. Ich finde das herausfordernd. Aber genau da trifft Gott uns, dass wir da unterwegs sind mit dem vergebungsbereiten Geist. Und hier wird Jesus, finde ich, sehr, sehr klar, dass wenn wir nicht willens sind, denen zu vergeben, die uns Unrecht tun, wie können wir dann erwarten, mit unserem Vater Gemeinschaft zu haben, der uns großzügig unsere eigenen Sünden vergeben hat? Das passt nicht in das Evangelium, es passt nicht in die frohe Botschaft von der Vergebung Gottes zu uns Menschen, dass wenn wir Vergebung empfangen haben, wir aber Vergebung nicht weitergeben. Das steht nicht zusammen, das funktioniert nicht in Gottes Augen. Und so bekräftigen nochmal Vers 14 und 15 genau diese Bitte, dass wir unseren Schuldigen vergeben sollen. Ja? Jesus wiederholt diesen Aspekt nochmal mit diesen zwei Versen und sagt, wie wichtig die Gemeinschaft ist, die vergebene Gemeinschaft zu kultivieren, sie aufrechtzuerhalten, wenn Gebete wirksam sein sollen. Das heißt, Jesus spricht diese Verse der Vergebung in den Kontext von Gebet. Und Gebet ist für uns Reden mit Gott, ist Gemeinschaft mit Gott. Und eigentlich sagt Jesus hier schon deutlich, hey, wenn du eine klare Beziehung mit Gott haben möchtest, dann ist Vergebung ein Schlüssel, dass du von Gott hörst und dass Gebete auch bei Gott ankommen. Ja. Ja. Das ist, sagt Jesus hier. Und wir dürfen diesen Wert der Vergebung tatsächlich neu entdecken, glaube ich, in unserem Leben. Und verstehen, dass Vergebung nicht nur ein nettes Add-on ist auf unser christliches Leben, ja, sondern dass es essentiell ist für unser Leben. Und so dürfen wir ein Herz haben, das sich anderen Menschen in der Vergebung öffnet und dass wir nicht verschlossen bleiben. Denn weil Gott uns ja auch vergeben hat. So Vergebung führt zu Vergebung. Und hier müssen wir kurz auch mal innehalten und kurz sagen, was ist Vergebung eigentlich konkret? Wenn wir uns entscheiden zu vergeben, bedeutet es nicht, dass wir sagen, das, was passiert ist, war in Ordnung. Ja, Vergebung heißt es nicht, okay, alles ist super, war jetzt überhaupt nicht so schlimm, wir spielen es nicht runter. Ne? Sondern Vergebung nimmt wahr, was passiert ist. Nimmt wahr, das, was auch an Unrecht passiert ist. Wir entscheiden uns auf Rache zu verzichten. Wir verzichten darauf, Böses mit Bösem zu vergleichen. Das passiert, wenn wir vergeben. Vergeben bedeutet auch nicht vergessen. Ich muss nicht vergessen können, um vergeben zu können. Erst wenn ich nicht daran denke, dann bin ich bereit, das auch irgendwie auszusprechen. Nein, hey, das kann dein Leben ja prägen. Verletzungen, schmerzhafte Dinge können dein Leben ja prägen. Es geht nicht darum, dass du sie irgendwie vergisst und dass du sie zu Gott bringst, dass du mit Gott beredest. Vergebung muss nicht immer mit dem Gefühl verbunden sein, es zu wollen. Vergebung ist mehr eine Entscheidung als ein Gefühl. Und es ist schön, wenn beides zusammenkommt, aber die Entscheidung ist nicht vom Gefühl abhängig. Und vielleicht bist du jetzt hier und sagst, ja, Stefan, wenn das so einfach wäre, ne, einfach eine Entscheidung. Wenn du wüsstest, was ich erlebt habe in meinem Leben, okay. Und es tut mir richtig leid, wenn du schmerzhafte Dinge erlebt hast. Und ich weiß nicht, was du erlebt hast, ja, aber vielleicht bist du hier und hast du noch, hey, das ist gar nicht so einfach. Ja, es ist nicht so einfach, das stimmt. Insbesondere dann, wenn wir echt Verletzungen erlebt haben, die schwerwiegend sind. Ja, beispielsweise die ganz großen Dinge, Missbrauch, Vergewaltigung oder Tod eines Angehörigen. Das sind alles solche solche Steine in unserem Leben, wo wir sagen, Gott, wie soll ich da vergeben? Ja, aber nicht nur diese Dinge, auch die kleinen Sachen in deinem Leben, auch die anderen Sachen, die jetzt vielleicht als harmloser erscheinen im Vergleich zu diesen Dingen, die ich gerade genannt habe. Aber vielleicht bist du hier und sagst, Gott, ich lese dein Wort, ich lese über Vergebung, aber Gott, wie soll ich das schaffen? Meine Kraft reicht niemals aus, das auszusprechen und dem zu vergeben, der mir Unrecht getan hat. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Gott, wie soll das gehen? Und Gottes Anspruch hat immer auch einen Zuspruch. Wenn Gott Anspruch hat, wenn Gott sich etwas wünscht, dann lässt er uns nicht allein und sagt, ja, so komm mal klar und guck, wie du es hinbekommst. Sondern Gott hat auch einen Zuspruch an uns. Das ist die Kraft der Vergebung. Das ist Gottes Zuspruch an uns. Gottes Anspruch ist, einander vergeben, aber Gottes Zuspruch, hey, hier ist die Kraft. Und so ist es, dass Gott uns diese Kraft geben möchte, schenken möchte, die mich dazu befähigt, mich für Vergebung zu entscheiden. Es ist die Kraft der Vergebung. Gott sagt, du musst es nicht alleine machen, ich gebe dir die Kraft zu vergeben. Und es gibt diesen bekannten Spruch, und das heißt, verletzte Menschen verletzen Menschen. Ja, da wo Menschen verletzen, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Menschen damals auch in ihrem Leben irgendwo mal Verletzungen erlebt haben, wenn sie es nicht verarbeitet haben. Dass Menschen, die mit einer offenen Wunde rumlaufen, werden andere Menschen sehr, sehr wahrscheinlich auch verletzen. Aber wir können das ja auch mal umdrehen und das ins Positive bringen und sagen, hey, warum nicht mal sagen, vergebene Menschen vergeben Menschen. So, wenn verletzte Menschen andere verletzen, dann muss im Umkehrschluss auch gelten, Menschen, denen vergeben wurde, können andere auch vergeben. Sie schöpfen ihre Kraft zum Vergeben aus der Vergebung, die sie selbst erfahren haben. Deshalb ist meine Einladung an dich heute hier im Gottesdienst, ob du vielleicht zum ersten Mal hier bist, ob du zum ersten Mal zuschaust, ob du hier schon immer bist, nimm Vergebung an, weil das die Kraft ist, dass du vergeben kannst. Das ist die Kraft, die es dir möglich macht, anderen zu vergeben und loszulassen. Was sagt die Bibel dazu? Kolosser 3, Vers 13, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Und hier lesen wir, dass die Grundlage für das einander vergeben die Vergebung ist, die wir selbst erfahren haben. Wer spricht mir diese Kraft zu? Wer spricht mir das zu, dass ich vergeben kann? Wer gibt mir diese Kraft? Natürlich kann man sagen, ja klar, Jesus, aber ich möchte das gerne mal ein bisschen auspacken. Kolosser 1, 19 bis 20. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in Jesus Christus zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. So, Jesus lebte ein perfektes Leben ohne Fehler und Schuld. Er wurde festgenommen, fälschlicherweise verurteilt und getötet. Und er hat diesen Tod auf sich genommen, weil er damit die Schuld aller Menschheit auf sich nehmen konnte und dafür mit seinem Leben bezahlt hat. Aus diesem Grund hat er das Recht, anderen Menschen ihre Schuld zu vergeben, deine und meine Schuld zu vergeben. Denn er hat ja dafür bezahlt. Mein Schuldschein ist zerrissen. Meine Schuld ist weg, wenn wir die Vergebung von Jesus annehmen, wenn ich die Vergebung von Jesus annehme. Und jeder, der zu ihm kommt und seine Schuld eingesteht und ihn um Vergebung bittet, bekommt sie auch. Gott weist keine Person ab. Gott nimmt jeden an. Und diese Vergebung habe ich persönlich erlebt. Ja? Ich hab erlebt, wie Gott meine Last weggenommen hat. Ranger Camp 2000, boah, jetzt, 1, 2, ich weiß es nicht mehr. Am Lagerfeuer mit Andi Reimer und meiner Schwägerin Lena habe ich mein Leben Jesus gegeben. Lagerfeuer sind immer gute Settings, ja. Und ich habe es erlebt, wie Gott meine Last weggenommen hat. Ich bin christlich aufgewachsen, das heißt, ich habe jetzt irgendwie keine heftige Geschichte oder so, und trotzdem ist ja eine Schuld, die auf mir liegt, die Gott weggenommen hat. Und deine Geschichte ist anders. Aber ich habe es erlebt und wenn du hier bist, du bist mit Gott unterwegs, hast du es auch erlebt. Wie Schuld weggenommen wurde durch Jesus Christus, durch seine Hingabe, durch sein Kreuz. Und daran muss ich mich immer wieder erinnern. Ich muss mich immer wieder daran erinnern und mir bewusst machen, dass mir diese Vergebung zuteil geworden ist und dass diese Vergebung für mich gilt. Wir feiern heute das Abendmahl. Es ist auch ein Erinnerungsmahl, ein Gedächtnismahl, dass wir uns genau daran erinnern, dass wir Vergebung empfangen haben. Deswegen sollen wir es auch in unser Vaterunser immer wieder beten, hat Jesus reingebracht, dass wir es nicht vergessen, wo wir herkommen, wo wir Kraft bekommen, wer uns zuerst vergeben hat. Und deswegen ist die Erinnerung immer wieder auch wichtig für uns. Und ich lade uns heute dazu ein, dass wir uns neu daran erinnern. Wenn du heute hier bist und du hast Jesus noch nicht in deinem Leben aufgenommen, dann ist diese Einladung für dich, dass du heute zum Kreuz kommst und Vergebung empfängst. Dass Schuld, dass Last von dir wegfällt, dass alles abfällt, dass du frei wirst, dass du nicht mehr gefangen bist in der Sünde, in dem, was du tust, was vor Gott falsch ist. Dass du erlebst, wie auf einmal ein freies Herz, ein freies Seele, ein Aufatmen in deinem Leben da ist. Das kannst du heute am Kreuz empfangen. Und wenn du hier bist, du bist mit Jesus unterwegs, dann erinnere dich heute nochmal ganz neu daran und danke Gott für das, was er getan hat in deinem Leben. Und ich möchte mit einem oder ein bisschen weitergehen und ich möchte mal den Punkt Versöhnung ansprechen. So, Vergebung ist immer gut. Wir sollen vergeben, weil es frei macht. Deswegen entscheide ich mich zu vergeben. Und die Kraft für diese Entscheidung bekomme ich aus der Vergebung, die ich selbst erlebt habe. Bis hierhin ist das Thema Vergebung sehr selbstbezogen, ja, auf mich bezogen. Und das ist auch okay, das ist gut, dass wir darüber sprechen. Und für diese Art von Vergebung brauche ich keinen Gegenüber, der auch sagt, okay, komm, lass uns jetzt da einschlagen. Sondern Vergebung geht immer von dir aus und braucht keine Einwilligung des Gegenübers. Es ist meine Entscheidung, ich entscheide mich dafür, der Person zu vergeben. Ich entscheide mich dafür, loszulassen und frei zu werden. Aber es gibt auch diesen Punkt der Versöhnung. Und bei der Versöhnung geht es um die Wiederherstellung zerbrochener Beziehungen. Und Gott liebt es, wenn Versöhnung geschieht. Gott liebt es, wenn Vergebung ausgesprochen wird und Vergebung uns dazu bringt, dass wir auch uns versöhnen. Wir sollen Friedensstifter sein. Der Friede soll unter uns sein. Wir sollen versöhnt miteinander leben. Und Gott, es gibt kraftvolle Geschichten von Versöhnung. Und es gibt so viele Geschichten, vielleicht hast du selbst auch eine, wo es unmöglich erschien, dass man sich versöhnt. Das ist niemals, werde ich mit dieser Person jemals in einem Raum sein. Und Gott kann Wunder tun. Und Gott kann tiefe Wunden heilen und Beziehungen zusammenbringen, zusammenflicken. Er ist in der Lage, die tiefsten Wunden wirklich zu heilen. Und Gott freut sich, wenn Feinde versöhnt werden. Gott freut sich, wenn in Beziehungen Frieden herrscht. Weil er genau weiß, was es bedeutet. Ja, Jesus hat uns auch mit dem Vater versöhnt. Das ganze Universum, haben wir gelesen, Kolosser, hat er versöhnt mit uns, dass wir Gemeinschaft haben können mit dem Vater. Das ist möglich durch die Versöhnung auch, dass wir Gemeinschaft, und Gott liebt es, wenn Beziehungen zusammenkommen und wenn wieder Gemeinschaft stattfindet. Ja, bei Versöhnung geht es um das Neuwerden einer Gemeinschaft. Es geht darum, dass man sich aussöhnt, das alte Wort dafür. Es geht darum, die Gemeinschaft wieder aufzunehmen und Frieden zu stiften. Wiederherstellung ist ein Prozess, der manchmal auch echt lange dauert, vor allem, wenn das Vertrauen tief zerstört wurde. Ja, es ist nicht immer einfach, den Schritt zur Vergebung zu machen, auch längst nicht einfach, den Schritt zur Versöhnung zu machen. Es kann ein langer Weg sein, das ist auch okay. Okay, ich will auch nicht sagen, dass es irgendwie in einem Tag passieren muss, aber ich will sagen, hey, öffne dich doch Gott auch gegenüber Versöhnung. Wenn du weißt, da ist eine Beziehung kaputt gegangen, Dann lade doch Gott ein in die Situation und sag, Gott, ich will auch Versöhnung haben mit dieser Person, weil Gott liebt Versöhnung, Gott liebt Wiederherstellung. Und mir ist bewusst, dass es auch Situationen im Leben gibt, wo Versöhnung nicht möglich ist, wo es gut ist, Grenzen zu haben zu einer Person. Okay, es ist mir klar, es gibt auch diese Fälle, die sehr, sehr schwierig sind. Aber trotzdem ist Gottes Grundgedanke immer Versöhnung, ist immer Frieden, ist immer Wiederherstellung einer Beziehung. Und das ist so Gottes Herzschlag dahinter. Und das ist immer sein Ziel. Und Vergebung ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt auf diesem Weg. Und ich bin jetzt sehr froh, dass wir ein Interview haben mit Janni. Janni, wo bist du? Auch heute haben wir ein ganz praktisches, lebensnahes Beispiel. Janni, komm gerne nach vorne. Die Stühle können auch nach vorne kommen. Wir können auch mal Janni einen Applaus geben. Genau. Ja, nee, du heißt ja eigentlich Jan Lukas, ne? Wir dürfen dich Jani nennen.
Ja.
Okay, sehr gut.
Ich kenne nur eine Person, die mich mit vollem Namen anspricht. Ironischerweise meine Cousine. Ich weiß aber nicht warum.
Ja, vergib ihr. Jani, du bist auch im Leben unterwegs und du hast auch eine persönliche Geschichte mit dem Thema Vergebung. Erzähl uns gerne davon. Welche persönliche Geschichte hast du mit dem Thema Vergebung?
Ja, es fing bei mir tatsächlich in der dritten Klasse an. Das Thema, wo ich glaube, viele auch mit zu kämpfen hatten. Ich wurde tatsächlich in meiner Schulzeit 8 Jahre lang gemobbt. In der dritten Klasse fing es an. Das waren so Kleinigkeiten wie, ich war halt 8 Jahre alt und komischerweise durfte ich halt keine Spiele ab 18 spielen. So, und schon war man irgendwie der erste Außenseiter, weil ich mir denke, nee, ich habe aber auch gar kein Interesse dran. Ich wohne in einer Sackgasse, ich bin gerne auf der Straße gewesen, ich hatte auch gar kein Interesse daran, irgendwie jetzt vorm Fernseher zu hocken und großartig irgendwelche Spiele zu spielen. Und das zog sich so hin. Also auch in der weiterführenden Schule war es immer mehr Ausgrenzung und es war am Ende so schlimm. Also es war viel verbal, es war wenig körperlich, dass ich in der 7. Klasse mitten drin, das war, ich glaube, März, also es war nicht mal zum Halbjahr, sondern mittendrin, die Schulen wechseln musste, weil es nicht mehr machbar war, und bin dann ein Dorf weiter in eine Schule gegangen, wo es leider nicht aufgehört hat. Also auch da ging es bis zur 10. Klasse immer weiter, Ausgrenzung, Beleidigung. Da ging es teilweise auch körperlich zur Sache, aber es war mehr verbal. Und um ein Beispiel zu nennen, also ich hatte 2 sehr, sehr schwere Unfälle, nicht in der Schule, es hatte nichts mit dem Mobbing zu tun, aber ich bin noch einmal von der Leiter gefallen, habe mir meinen Halswirbel gebrochen und ich hätte zur Schule gehen können. Die Ärzte haben gesagt, im Krankenhaus ist kein Thema, du hast eine Halskrause, es ist alles in Ordnung, du darfst sitzen ist gut, damit die Muskulatur nicht komplett abbaut. Mein Hausarzt hat mich vorsichtshalber 7,5 Wochen krankgeschrieben, weil er sagte, wenn ich mit den Mobbing-Vorerfahrungen mit einer Halskrause reingehe, kann das lebensgefährlich sein. Hab aber gleichzeitig gemerkt, Gott führt mich dadurch. Nach den 7,5 Wochen waren 6,5 Wochen Sommerferien. Also ich wurde theoretisch 14 Wochen von der Schule befreit und konnte mich einfach neuen Themen widmen. Das war sehr, sehr gut, aber es war bis zur 10. echt eine schwere Zeit. Warum auch immer, mit dem Abi hörte das auf. Ich kann euch nicht sagen, warum, gefühlt, weil die Blöden zu blöd fürs Abi waren und deswegen nicht mehr mit hochgegangen sind, ich weiß es nicht. Aber es war am Ende so, wir waren in einer Abi-Stufe, da werden die Klassen aufgebrochen, es kamen viele von der Realschule noch dazu und am Ende waren wir 86 Leute und ich glaube, ich habe mich mit allen 86 auch verstanden, aber das war auch erst zum Abi so.
Es ist eine sehr lange Zeit von Mobbing. Wie sah dein Innenleben aus in der Zeit? Also was hast du gefühlt? Was hast du für Gedanken gehabt? Wie hast du dich selbst gesehen? Und auch welche Auswirkungen hat es auf dein Umfeld?
Also es war unfassbar hart. Ich habe unfassbar viel geweint. Das Problem ist, dass wir lange Zeit keine Gemeinde hatten. Also meine Eltern, als ich glaube 6, 7 war, sind aus einer Gemeinde ausgetreten. Wir waren echt einige Jahre gemeindelos und dementsprechend hatte ich keinen Freundeskreis, keinen, mit dem ich mich irgendwie anvertrauen konnte. Ich hatte meine Eltern, die waren super liebevoll und wir haben ganz, ganz viel Zeit zusammen verbracht und auch viel gebetet, aber wenn man keine Freunde hat, keine Gemeinde, keine Gruppe, zu der man sich irgendwie zuordnen kann, ist das schon echt schwer, auch durchaus depressiv. Ich hatte keine Selbstmordgedanken, das ist ja auch bei vielen so das Thema Selbstverletzung und Co. Bei mir war es eher, was du auch angesprochen hast, dieser Groll, also ich wollte ihn einfach mal richtig mit der Faust mittendrin ins Gesicht. Ne? Hat auch einmal funktioniert tatsächlich. Da ging es nämlich auch um körperlichen Angriff und da habe ich einfach zurückgeschlagen. Es war ein sehr befreiendes Gefühl. Das muss ich fairerweise zugeben. Es hielt aber nicht lange an. Weil dieser Groll, der ist trotzdem da und es ist trotzdem, man ist kaputt und man ich habe mit über die Jahre eine äußere Hülle entwickelt. Also wenn ich privat irgendwo unterwegs war, man hätte es mir jetzt nicht angemerkt, dass ich jemand bin, der in der Schule runtergemacht wird und irgendwie im gesenkten Haupt langläuft. Weil man nach außen hin ist alles gut. Und wenn man, wir waren dann irgendwann in der Gemeinde und auch da hat man es nicht gemerkt. Und dann geht man halt raus. Als ich 15 war, habe ich direkt einen Nebenjob auch angefangen. Alles ist gut. Ich weiß nicht, ob sich andere da auch wiedersehen. Man entwickelt eine sarkastisch lustige Hülle um einen herum. So, man ist immer eigentlich gut drauf und alles ist toll. Man kann immer einen Witz erzählen, aber es ist auch immer eher die Öle nach draußen. Und nach innen ist es trotzdem nicht wirklich besser.
Wie bist du rausgekommen? Du hast von der Abi-Zeit erzählt. Du weißt nicht ganz genau, was da alles passiert ist. Kannst nicht immer ganz genau benennen, aber kannst du trotzdem beschreiben, wie kam es dazu, dass du auch am Ende vergeben konntest? Da kommen wir gleich nochmal zu, aber was ist da passiert? Kannst du es trotzdem benennen?
Also ich habe mir zwei Schritte aufgeschrieben. Wenn ich mich nicht aufschreibe, dann vergesse ich das. Es war zum einen eine heilende Umgebung. Also wie du es ja auch schon sagtest, während es einem noch passiert, ist Vergeben echt schwer. Und wir haben sehr, sehr viel gebetet und wir haben die Leute einfach vor Gottes Füße gelegt und wir haben sie gesegnet. Und ich habe für die Klassenlehrer gebetet und für die Schüler. Aber es ist irgendwie, wenn es nicht aufhört, dann fühlt sich das so nach nichts an. Und das war sehr schwer. Ich hatte Glück, ich hatte wenig mit Schule außerhalb zu tun. Also wenn man einigermaßen gute Noten hat und dazu noch faul ist, dann macht man auch nach den Unterrichtsstunden einfach nichts. Und das war eigentlich Gottes Segen, dass er mir die Noten so geschenkt hat, dass ich durchgekommen bin, aber ich im Endeffekt wirklich den Nachmittag für mich hatte. Denn wenn ich auch nur an Lernen oder an Hausaufgaben gedacht hatte, hatte ich schon wieder keinen Bock. Und dann war man schon wieder deprimiert. Also ich hatte außerhalb der Schule wirklich nichts mit Schule zu tun. Das war sehr, sehr gut. Gott hat mir nach dem Schulwechsel einen Freund geschenkt innerhalb der Klasse, der dasselbe Problem hatte wie ich, der aber um die 50 Zentimeter breiter und 50 Zentimeter größer war. Und das war mein Beschützer. Das war er auch. Und es hörte nicht auf, das Thema Mobbing, aber wir hatten uns beide. Und das war unfassbar wertvoll, dass ich da jemanden hatte, mit dem ich meine Nachmittage verbringen konnte, mal das Wochenende verbringen konnte, gemeinsam Zeiten verbringen konnte. Das war unfassbar gut. Ich habe auch ganz, ganz viel gearbeitet und ganz viel Ehrenämter auf mich genommen. Also ich war in Gandersheim immer 4 Wochen Sommerbibelschule bei den Kids unterwegs. Ich habe von Anfang an gearbeitet, weil immer wenn ich was getan habe, dann war jemand, der darüber dankbar war, dass ich das getan hatte. Und das war für mich so die eigene Wertschätzung. Ich tue etwas, jemand ist dankbar darüber, dass ich etwas getan habe und zeigt das. Und das war für mich immer, man wird gebraucht, das fühlt sich toll an. Und was ganz, ganz stark geholfen hat, und da rede ich genau mit dem Richtigen, das war meine Jugendgruppe. Ich bin mit 14, 15 in die Jugendgruppe gekommen und es ist eine unfassbar wertvolle, prägende Zeit. Und ich glaube, dass es einigen so geht, die auch da sind, die genau damit zu kämpfen haben und einfach in eine heile Gruppe kommen, wo sich einfach gegenseitig geliebt wird, wo gegenseitig oder gemeinsam Zeit verbracht wird. Und das war unfassbar wertvoll. Ich habe da auch meine wundervolle Frau kennengelernt, mit 18 zusammengekommen, mit 21 geheiratet, die mir auch ganz, ganz viel zur Seite stand. Und die ersten Male, wo ich auch darüber gesprochen habe, war sehr, sehr tränenvoll. Ist es heute immer noch, aber es sind Tränen der Erleichterung. Und also diese heilende Umgebung, dass ich wenig mit Schule zu tun hatte, war so der erste Part. Und der zweite, natürlich haben wir die gesegnet, die Lehrer, die Schüler, aber ich bin überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen, den zu vergeben, sondern es war einfach, ich habe das Problem Gott abgegeben. Das war, ich meine, schon mal ein guter Weg zu sagen, ich segne sie auch einfach, auch wenn mir das schwerfällt. Aber ich habe nie über Vergebung nachgedacht, weil ich immer diesen Groll in mir hatte. Und das, was für mich die Erkenntnis war, Gott will meine Verletzung nicht kleinreden. Ich weiß nicht, also ich mache das teilweise selbst, weil man möchte es dem anderen nur Gutes tun. Wenn jemand irgendwo eine Verletzung hat oder gerade irgendwo Sorgen hat, man versucht es kleinzureden. Ach, es ist nicht so schlimm und komm, wir schaffen das zusammen und mach dir keine Gedanken. Und für uns ist das vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber für diejenigen, denen es betrifft, ist es gerade ein großes Problem. Und genauso sitzt da Gott nicht und sieht mich und sagte, das ist nicht so schlimm und da kommst du schon irgendwie drüber. Dieses Beispiel, wenn ich ein Sixpack trage und das sind 1,5 Liter Flaschen, dann ist das ganz schön schwer, wenn ich das lange trage. Und Gott sitzt da nicht und sagt, du, das sind eigentlich nur 1,5 Liter Flaschen, 1,5, das ist auch gar nicht so schwer und dann kriegst du trotzdem getragen. Nee, Gott sagt einfach, gib mir doch dein Sixpack ab. Warum trägst du es denn noch? Also er will mir nicht das Gewicht nicht leichter machen. Er sagt einfach, doch, gib's mir doch einfach mal ab. Ich trage das schon für dich. Und durch diese Verletzung und diesen Groll, den ich hatte, hatte ich halt immer irgendwo einen Teil meines Herzens auch damit beschäftigt. Und es tat auch immer noch weh. Und den konnte ich erst loslassen, als ich aktiv gesagt habe, wer bin ich eigentlich, dass Gott mir vergibt? Und ich habe auch viel Mist gebaut. Wer bin ich denn, dass ich dann den nicht vergeben kann? Also warum halte ich an diesem Groll fest, wenn Gott ihn schon längst losgelassen hat? Und das war für mich so dieser Aspekt, das ist auch noch gar nicht so lange her, dass ich gesagt habe, ich vergebe den. Ich weiß nicht, wo sie gerade sind, wo sie leben, was sie tun, weil sie im Endeffekt, ich musste schon zur Schule fahren, die wohnten noch weiter weg, ich habe gar keinen Kontakt mehr zu denen. Aber ich habe vor Gott diesen Leuten vergeben. Und da fing es für mich erst an, dass natürlich in der heilenden Umgebung wirklich mein Herz frei werden konnte davon. Ich wieder Platz hatte für Gott, Platz für Liebe, Platz für Freude hatte, die nicht nur nach außen hin irgendwo der Schein war, sondern auch die innerliche Freude wieder da war. Einfach, weil ich sage, dieses Thema, was mich so lange beschäftigt hat, das gebe ich einfach ab. Und das gebe ich ab, indem ich sie segne, das gebe ich ab, indem ich ihn vergeben habe, weil ich habe doch überhaupt kein Recht, ihn nicht zu vergeben, wenn er mir mit einem Fingerschnips schon vergeben hat. Und das hat lange gebraucht und das fiel mir natürlich jetzt auch viel leichter, weil das Thema eigentlich erledigt ist. So, aber währenddessen war es, ich habe sie gesegnet, aber ich habe gar nicht über Vergebung nachgedacht und deswegen quoll das natürlich auch in mir hervor.
Ich höre raus, dass Vergebung für dich einerseits ein Prozess war, also immer wieder, aber es waren auch Momente, die für dich heilsam waren, wo du vor Gott warst, wo du gebetet hast. Also war es mal beides auch. Es waren Momente, aber es war auch ein Prozess. Und in dieser Kombination bist du mit diesem Thema unterwegs gewesen, da bist du immer noch unterwegs, auch teilweise, wie auch immer. Genau. Ist das so? Willst du das beschreiben, dass es Momente waren und auch, dass es ein Prozess ist?
Es sind Aha-Momente, die den Prozess bewirken.
Okay.
Also es ist immer wieder die Erkenntnis im Gebet mit Gott durch Predigten, teilweise, wenn man es bei anderen erlebt, dass man denkt so, ja, warum nicht? Also er steht da sowas von drüber, aber nicht ein bisschen drüber, er steht da so mit Abstand sowas von drüber, warum nicht? Und das waren so die Momente, die ich brauchte, aber natürlich war das ein Prozess. Ich war damals 8, als das anfing, ich bin jetzt 26. Das ist ein Prozess, definitiv.
Die Abschlussfrage, wie geht es dir heute damit? Du hast ein bisschen das schon angerissen, aber wie willst du dich heute beschreiben mit diesem Thema?
Also ich sitze hier und muss nicht weinen. Also ich würde sagen, ich habe es größtenteils überwunden. Und rückblickend habe ich echt gemerkt, Gott war da. Also ich glaube, die meisten kennen dieses Fußspuren im Sand, wo man zurückblickt und sagt, boah, warum waren denn an einer Stelle nur einmal Fußspuren, wo Gott dann sagt, ja, ich habe dich da durch die Zeit getragen. Und auch wenn es schwer war, hat er das. Er hat mir die Noten geschenkt, dass ich mich nicht mit der Schule außerhalb beschäftigen musste. Er hat mir diesen Schulwechsel abrupt, ohne irgendein Halbjahr durchzugehen, ermöglicht, wo ich meinen besten Freund damals für die Zeit kennengelernt habe. Er hat mir Auszeiten geschenkt. Also ich war auch innerhalb meiner Schulzeit 4-mal in Israel und das zu niedersächsischen Ferienzeiten. So, aber es war eine Studienreise, deswegen war das dann nie ein Thema. Sie hat mir immer auch Auszeiten gegeben außerhalb der Ferien, wo ich zu Hause sein durfte, in Israel sein durfte. Also der Halswirbelbruch hört sich übel an. Ich hatte halt eine Krause und habe 7,5 Wochen zu Hause gechillt. So, aber Gott hat mir die Zeit gegeben und auch die Auszeit gegeben, zu Hause sein zu dürfen. Und auch da, wenn ich an meinen Französischunterricht denke, die sind in 7,5 Wochen eine halbe Seite weitergekommen. Ich habe nichts verpasst. Es war perfekt. Also der Kurs war auch faul. Ich hatte ganz viele Ehrenämter, die ich machen durfte, wo ich meine Gaben einbringen durfte, ob es jetzt in der Jugendgruppe der Lobpreis war, ob es irgendwelche Feste waren. Jetzt bin ich wieder in der Technik unterwegs. auch damals in meiner Gemeinde, ich hatte immer irgendwas zu tun. Gott hat mir die eigene Wertschätzung wieder zurückgegeben. Ich habe eine wundervolle Frau an meiner Seite und durch die ganzen Krisen ein viel, viel stärkeres Gottvertrauen. Und dementsprechend, es war eine schwere Zeit, aber ich habe echt gemerkt, Gott hat mich da durchgetragen und immer genau das gegeben, was ich gerade brauchte. Wir kriegten irgendwann einen Hund und ich weiß gar nicht, ob ist Alex heute hier? Ich war auch mal eine Zeit lang bei ihr, ganz kurz. Und die hatte zu ihren Therapiesitzungen auch immer ihren kleinen Hund dabei. Und das hat was, ich sag's dir. Es hat wirklich was, weil der ist einfach da. Mein Hund später, der hat auch gemerkt, wenn ich traurig war. Der ist einfach gekommen, hat sich an mich angekuschelt und war einfach da. Und das war unfassbar schön. Und das waren so diese ganzen Momente, wo Gott echt da war für mich. Was man aber ganz, ganz oft erst rückblickend sieht. Das ist gefühlt immer so. Und man merkt ja jedes Mal, oh, warum passiert das? Und dann denke ich mir jetzt schon, na, Gott will seinen Plan damit haben, das wird schon irgendwie machen. Und dementsprechend bin ich viel, viel entspannter bei vielen Themen, die so einen langfristigen Fokus haben, weil ich immer weiß, okay, Gott hat schon so viel in meinem Leben verändert und getan und gewirkt. Ah, das wird schon.
Janni, vielen, vielen Dank für deinen Mut, für deine Offenheit. Es ist ein Segen von dir zu hören. Schön, dass du heute hier warst und von deinem Leben erzählt hast. Danke dir.
Danke.
Ja, ich möchte abschließen und die Geschichte von Janni ist sehr bewegend und ist auch, die packt auch ein und denkt so, wow, da war Gott auch mit drin, aber es war auch eine riesengroße Leidenszeit und es ist auch irgendwie schlimm, dass so viel Unrecht passiert, aber Gott ist da und er heilt, er sieht, er redet die Krankheit nicht irgendwie klein, sondern er will sie tragen und die Last tragen. Ich möchte dich fragen, hey, ist deine Beziehung zu Gott geklärt? Sind die Beziehungen zu anderen Menschen geklärt? Ist die Beziehung zu dir selbst geklärt? Kannst du dir selbst auch vergeben? Es kann ja auch sein, dass du dir selbst nicht vergeben kannst, weil so viel Mist passiert ist, weil du so viel Schaden angerichtet hast und du wagst es nicht, das auszusprechen. Ich möchte die Predigt abschließend zusammenfassen mit ein paar Sätzen. Vergebung macht alle zu Gewinnern, Vergeltung macht alle zu Verlierern. Vergebung ist eine One-Man-Show, Versöhnung ist Teamwork. Vergebung macht sich nicht vom Gegenüber abhängig. Vergebung wird nicht verdient, durch Vergebung wird gedient. Vergebung fällt schwer, aber sie macht leicht und Halt. Vergebung ändert nicht deine Vergangenheit, aber ganz sicher deine Zukunft. Und Psalm 38, Vers 5 ist auch nochmal eine schöne Beschreibung, wie es uns gehen kann und wie wir auch heute darauf reagieren können, auf diese Botschaft. Da steht, meine Schuld ist mir über den Kopf gewachsen. Sie ist eine drückende Last, zu schwer für mich zu tragen. Vielleicht bist du hier und denkst so, das Thema Vergebung, das habe ich abgeschrieben. Die Last ist so schwer, dass ich da nicht mehr glauben mag an Vergebung, dass das möglich ist. Die Last ist mir über den Kopf gewachsen. Die ist drückend. Und ich würde sagen, du musst diese Last nicht tragen. Du kannst heute Morgen sagen, ich gebe diese Last Jesus ab. Deswegen ist die Einladung heute, dass du Vergebung annimmst, dass du dich entscheidest, anderen zu vergeben, dass du den nächsten Schritt tust, um dich zu versöhnen, dass du anderen vielleicht auch bittest, dass sie dir verzeihen. Es ist eine Einladung heute Morgen um das Thema Vergebung. Und ich finde es so spannend, dass am Kreuz, und das ist, das hat mich nochmal daran erinnert, dass am Kreuz ist eigentlich, es ist der Ort, wo Täter und Opfer sich treffen. Das Kreuz nimmt alle auf. Ja? Du bist einerseits vielleicht auch Täter, weil du schuldig geworden bist. Du bist auch vielleicht Opfer, weil jemand an dir Unrecht getan hat. Und mit all diesen beiden Seiten unseres Lebens, wir Menschen, ja, können wir zum Kreuz kommen. Und das Kreuz ist der Ort, wo Täter und Opfer sich treffen. Ja, wo du bist. Und ist der einzige Ort, wo die Welt heil wird, wo dein Leben gesund wird. Und ich möchte, bevor wir gleich in das Abendmahl gehen, möchte ich, dass wir ja, vielleicht nochmal unsere Augen schließen jetzt gerade und noch ganz kurz innehalten und den Heiligen Geist wirken lassen, dass er uns dient in dem Moment. Jesus, danke für dein Kreuz. Danke, dass wir dort sein dürfen, dass wir dort hinkommen dürfen an diesem Morgen. Danke, dass wir mit unserer Last, die so schwer sein kann, dass sie uns erdrückt, dass wir damit zu dir kommen können. Danke, dass du die Last nimmst, dass du dich darum kümmerst, dass du sie wegnimmst, damit wir frei werden, dass du diesen Sixpack nimmst von unseren Händen und dass wir loslassen. Gott, dass Freiheit hineinkommt, das ist dein Wunsch, dein Ziel mit unserem Leben, dass wir Freiheit erleben. Und am Kreuz, Gott, werden wir gesund. Am Kreuz werden wir heil. Am Kreuz dürfen wir Vergebung empfangen. Und so bete ich, Gott, dass jeder, der heute hier ist und eine Last trägt, Gott, dass diese Last abgegeben wird. Jetzt in diesem Moment und auch gleich beim Abendmahl, dass wir das zum Kreuz bringen. Zu dir bringen. Denn du machst frei. Amen. Amen.